Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Sinkowitsch.
Lieber Willi, heute geht es um Franz Liszt, aber ich habe das Gefühl, das wird keine typische Komponistenfolge werden, denn mehr noch als über das Schaffen von Franz Liszt werden wir wohl über die Fankultur reden müssen.
Die Fankultur, das ist nämlich ein Phänomen, dass wenn wir heute von Klassik reden, reden wir, ich weiß nicht was, von Anne Trepko, von Christian Thielemann, von den berühmten Interpreten. Und das ist eine Sache, die hat eigentlich, also ganz eigentlich im Barock mit den Kastraten, mit dem berühmten Farinelli und so begonnen. Aber eigentlich so richtig begonnen hat es mit einem Geiger, Niccolò Paganini, und einem Zeitgenossen von ihm, schon erwähnt, Franz Liszt, der die Virtuosität von Paganini, die europaweit alle Leute wirklich unglaublich fasziniert hat und die zu einem wirklichen Kult geführt hat, dass die Konzerte gestürmt worden sind, wie heute bei Popstars.
Ja.
Er hat das aufs Klavier übertragen und war in der Nachfolge von Paganini und auch zum Teil gleichzeitig mit ihm der Klaviervirtuose schlechthin auf einem Instrument noch dazu, das damals noch nicht so ausgereift war wie ein heutiger Konzertflügel. Da gibt es dann lustige Anekdoten dazu zu erzählen, weil Liszt hat wesentlich dazu beigetragen, dass sich das Klavier so entwickelt hat, wie es sich in den 200 Jahren seither entwickelt hat.
Ah, er war nicht nur der Erfinder des Popstars im Kinderklassik, ja, sondern auch der Erfinder des modernen Klaviers. Aber das war mir tatsächlich gar nicht so bewusst, dass er so ein Auslöser für eine Art Masseneuphorie war. Ja, und es gibt, also das ist mir jetzt in der Vorbereitung für diese Folge aufgefallen, es gibt diesen Begriff Listomanie, der damals gebraucht wurde. Heinrich Heine, der große deutsche Dichter, hat 1844 in der Allgemeinen Zeitung die Begeisterung um die Konzerte von Franz Liszt so beschrieben. Und es war, soweit wir wissen, das erste Mal, dass Euphorie um einen Musiker mit dem Wort Manie verknüpft wurde. Es gab dann später ja die Beatlemania.
Ja, klar.
Das ist auch zurückzuführen auf diesen Begriff Listomanie. Ja. Sind da also reihenweise die Leute bei einem Klavierkonzert in Ohnmacht gefallen? Oder war da los?
Oh ja, natürlich. Also die Damen sind reihenweise in Ohnmacht gefallen aus verschiedenen Gründen. Der Hauptgrund war, dass dieser Mann wirklich unglaublich fesch war. Also der war ein Womanizer sondergleichen.
Seine kinnlange Haarmähne,
ja,
oder?
Ja, Haarpracht. Also der romantische Idealtyp eines verträumten, gleichzeitig auch unglaublich kräftigen Mannes. Also er muss eine Traumfigur für die holde Weiblichkeit damals gewesen sein. Und der hat eben auch noch unglaublich virtuos Klavier gespielt. Und das sind zwei Dinge. Auf der einen Seite war er jemand, der einen Flügel zum Singen bringen konnte, im wahrsten Sinn des Wortes, und der Musik gemacht hat, die ins Ohr gegangen ist, die in die Seele gegangen ist und die einfach schön war und Empfindungen einfach zum Schwingen gebracht hat, wie kaum jemand vorher. Also Liszt war, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad zwar nicht der Erfinder, aber der es zur Hochblüte bringende Mann des Salonstücks. Was ihm dann auch sehr nachkänkt ist, weil man gesagt hat, naja, der ist eigentlich ein Kitschproduzent, was überhaupt nicht stimmt. Aber er konnte eben auch, und das wird immer beneidet und scheel angesehen daher von allen anderen, er konnte wunderschöne Musik machen.
Thank you.
Ich meine, das ist doch, liebe Katrin, Musik, wo man bis heute nur so dahinschmelzen kann, oder?
Durchaus. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Ohnmacht fallen würde. Ich sehe mich nicht ganz so in dieser Rolle. Aber das sind total lustige Geschichten, die man da liest, wenn man sich ein bisschen in diese Listomanie einarbeiten will. Also ich bin da noch gar nicht tief drinnen, aber mich hat schon sehr imponiert, dass sich die Leute offenbar so sehr um seine Haarlocken gerissen haben. Also dass die Leute so Memorabilia von seinen Konzerten eingesammelt haben, dass er dann schon einen Hund sich angeschafft hat, aus dessen Fell er dann regelmäßig Locken bezogen hat, als Lockenlieferant.
Das habe ich noch nie gehört, aber es kann
stimmen. Weiß ich, vielleicht ist das auch eine Urban Legend. Aber wie hat er das angestellt, so ein Star zu werden? Wie kommt es dazu, dass ein Klavierspieler, ein Komponist diesen Status erreicht?
Ja, auf der einen Seite einmal, ich meine, wie gesagt, das wird immer so scheel angeschaut, das ist ja Unterhaltungsmusik. Ich meine, das muss man mal komponieren, diesen Liebestraum, den wir da gerade gehört haben. Das ist einfach schöne und natürlich gut gemachte Musik. Dann muss man es auch servieren können, weil man kann das irgendwie fad herunterspielen oder man kann es so spielen, dass alle wirklich gleich die richtigen Empfindungen haben. Es ist ja ein Liebeslied.
Nicht? Kann man sagen, dass er sowas wie der Vorläufer eines Singer-Songwriters war, der seine Musik selber schreibt und dann selber auch zum Besten gibt und damit der Interpret und der Komponist in einer Figur verschmelzen.
Ja, das war aber nicht der Erfinder, weil das war natürlich auch Mozart. Letztlich auch Bach, aber da kann man nicht als Singer-Songwriter, weil Mozart sehr wohl. Nicht? Mozart hat selbst komponiert.
Ohne das Singen.
Und ohne zu singen, ja, das hat der anderen überlassen. Aber letztendlich, das war schon eine gute Tradition, dass der Interpret gleichzeitig der Komponist dessen war, was er da gespielt hat.
Ja.
Und auch das hat Liszt transzendiert. Da müssen wir unbedingt noch drauf zurückkommen, was er für die anderen Komponisten getan hat. Mhm. Aber im Wesentlichen, er hat seine Stücke komponiert, die sehr effektvoll waren, nicht nur im Lyrischen, wie wir es gerade gehört haben, sondern natürlich auch im Dramatischen, da müssen wir dann auch gleich ein Beispiel bringen. Und er hat die Kunst des virtuosen Klavierspiels auf eine unglaubliche Ebene gehoben. Viel mehr als der gleichzeitig agierende Frédéric Chopin, der Klavierkomponist schlechthin gewesen ist, aber eigentlich immer viel intimer war. Der war, wenn man so will, der Nachfolger von Mozart und Liszt war der Nachfolger von Beethoven, der Titan, der die Klaviere zertrümmert hat.
Jetzt stimmt, das hat er wirklich Klaviere absolut, kaputt gespielt.
Absolut. Und das war ja, das ist die nächste Basis des Klaviertitans und des Popstars Franz Liszt. Auf der einen Seite diese wunderschöne Musik, durchaus erotisierend, das gehört unbedingt dazu, auch sein Aussehen, gestylt wie ein Popstar eben, und auf der anderen Seite diese unglaubliche Kraft, die da dahinter gestanden ist. Denn es gibt ja von ihm auch Musik, die wirklich berserkerhaft ist, die wo man das Gefühl hat, also der spielt ja nicht mit zwei, sondern mit 4 bis 6 Händen und nützt die ganze Klaviatur gleichzeitig. Also er macht das Unmögliche möglich. Das ist auch Liszt und das ist natürlich etwas, wo die Leute, da sind auch die Männer quasi in Ohnmacht gefallen oder haben zumindest gestaunt, weil das ist wirklich der Löwe, der freigelassen worden ist in der Manege, nicht? Und dabei sind anfänglich wirklich die Klaviere zu Bruch gegangen. Die waren nicht gebaut für diese Attacken. Und das war witzigerweise, der junge Liszt mit 17 Jahren war schon legendär in dieser Hinsicht. Und dann gab es einen Klavierbauer, der heute noch einen berühmten Namen hat, nämlich Bösendorfer.
Ah ja, ja, sagt einem was,
der
oder?
Der Wiener Klavierbauer, mhm. Ignaz Bösendorfer, hat den Liszt eingeladen, er hat einen Konzertflügel gebaut und er möge doch den probieren. Ab diesem Zeitpunkt war Bösendorfer weltberühmt, weil der Bösendorfer in Wien hat ein Klavier gebaut, das der Liszt nicht zertreschen konnte.
Das ist stark genug, um den Liszt auszuhalten.
Der SUV unter dem Klavier.
War der Stahl verstärkt oder so?
Was er gemacht hat, weiß ich nicht, aber jedenfalls. Und er hat, ich meine, die Bösendorfer-Instrumente der damaligen Zeit waren ja wirklich unglaublich klangschön, klangstark. Das ist eben der Punkt. Das hat er gebraucht. Die Säle sind immer größer geworden, weil immer mehr Leute hingeströmt sind zu seinen Konzerten. Und die wollten das natürlich erleben. Die wollten auch dieses unglaublich bärenstarke Klavier erleben, das da im Clinch war. Das war ja eine Art Stierkampf mit musikalischen Mitteln. Nicht?
Ja.
Aber eben, und das ist eben die Kunst. Ich meine, es kann sich leicht einer hinstellen und ein Klavier zerdreschen. Das wäre jetzt sozusagen moderne Kunst. Ja? Aber gleichzeitig damit gute Musik zu machen und zu präsentieren. Das war die enorme Stärke von Liszt. Also wir haben jetzt schon gehört, seine groß aufwallende leidenschaftliche Musik. Wir haben auch seine ebenso leidenschaftliche, zärtliche Musik gehört. Wir müssen unbedingt dazu sagen, habe ich eh schon angekündigt, was Liszt gemacht hat für die Komponisten seiner Zeit und der gerade abgelaufenen Zeit.
Okay.
Denn Liszt hat seine Popularität nicht nur dazu genützt, seine eigenen Stücke zu verkaufen, sondern er hat zum Beispiel Beethoven international berühmt gemacht. Denn wir heute sagen natürlich, fünfte Beethoven drücken auf den Knopf in Spotify und es spielt schon. Das war ja damals nicht. Eine Symphonie konnte ja überhaupt niemand aufführen. Und er hat zum Beispiel die 32 Beethoven-Sonaten in einer neuen Ausgabe präsentiert, die dann gedruckt worden ist und von Liszt empfohlen eben. Also er hat sie popularisiert und er hat sie vor allem selber gespielt. Und er hat auch Arrangements gemacht von Beethoven-Symphonien. Und die überall gespielt. So sind die Beethoven-Symphonien nach Europa überall hingekommen. Und man hat gesagt, Wahnsinn, was das für eine Musik ist. Und noch viel wichtiger, weil Beethoven, der Ruhm von Beethoven ist schon über die Grenzen gegangen, keine Frage. Aber der Ruhm von Franz Schubert beruht in einem sehr, sehr hohen Ausmaß, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, in einem sehr, sehr hohen Ausmaß auf den Aktivitäten von Franz Liszt. Er hat hunderte von den Schubert-Liedern bearbeitet für Klavier-Solo und hat sie gespielt. Und alle haben gesagt, was ist denn das für tolle Musik? Ja, das ist Franz Schubert, kümmert sich um den Franz Schubert. Okay. Nicht? Und er hat die Wanderer-Fantasie, die überhaupt ein ganz wichtiges Stück ist von Schubert, für Klavier und Orchester bearbeitet und in Orchesterkonzerten aufgeführt, was dann noch einmal potenziert hat, die Sache, weil das waren natürlich die großen Ereignisse, wenn der große Franz Liszt mit einem Orchester gespielt hat, ein Klavierkonzert, und er hat selber zwei Klavierkonzerte komponiert, und er hat aber eben auch Stücke von anderen, vor allem Schuberts Wandererfantasie, für Klavier und Orchester arrangiert, um sie selber populär zu machen. Es war ein unglaublicher Akt der Liebe und der Verehrung für einen Komponisten, der sonst ja eigentlich als Liederfürst hat ja keine Chance gehabt. Schubert hat keine einzige Oper komponiert, und mit Opern konnte man berühmt werden, die über die Grenzen von Wien hinaus überhaupt zur Kenntnis genommen worden ist. Die meisten sind nicht einmal in Wien zur Kenntnis genommen worden. Aber die Lieder, ja, man hat gewusst, da ist einer, aber wie großartig diese Musik ist, wie bedeutend. Er hat auch die von Schumann entdeckte große C-Dur-Symphonie von Schubert in Weimar als Chefdirigent in Weimar, da müssen wir auch noch dann drauf zu sprechen kommen, zum ersten Mal dirigiert. Also er hat sich um die Musik, die er als groß erkannt hat und wo er verehrend davor gestanden ist, Beethoven, Schubert und so weiter, hat er popularisiert durch sein Popstartum. Nicht? Also es war ein großer Mann in jeder Hinsicht, ein ganz selbstloser Mann.
Also man hört das schon raus, wenn du jetzt im Jahr 1844 gelebt hättest, dann wärst du durchaus auch in diesem Konzertsaal und am Jubeln. Du wärst ein Liszti.
Ich wäre ein Liszti, absolut, na, gar keine Frage. Ich bin ja bis heute ein Liszti. Was ja lustig ist, weil wie gesagt, es haftet ihm immer noch das Odium des ein bisschen anrüchigen Zweitklassigen an. Ein bisschen
wirklich?
Des Kitschproduzenten. Ja, ja, ja. Also Franz Liszt.
Wie so oft bei Beliebten.
Ja,
oder
so
bei Massen, wenn, genau. Wenn die Masse beliebt ist, dann gibt es ja oft so ein bisschen einen Zweifel, kann das noch Kunst
das
sein?
Das kann ja nicht mehr Kunst sein, ja, ja. Ganz genau. genau. Und bei ihm ist wirklich das Gegenteil der Fall.
Jetzt haben wir den Franz Liszt schon in den höchsten Tönen gelobt. Sprechen wir doch mal drüber, wer er überhaupt war und wo er herkommt. Was ist denn so der Werdegang des Franz Liszt?
Ja, aus einem Müllerhaushalt in Reiding, damals ungarische Reichshälfte natürlich.
Heute Burgenland
und hat sein Lebtag, also immer gesagt, er ist ein Ungar und ist auch dazu gestanden und war also politisch sozusagen, obwohl er ganz etabliert war und natürlich letztendlich sich als deutscher Komponist gesehen hat, das ist gar keine Frage. Er hat immer gesagt, ich bin Ungar, obwohl er sehr schlecht Ungarisch gesprochen hat. Aber so wie Chopin immer Pole war, obwohl es Polen quasi politisch gar nicht gegeben hat und immer diese polnische Freiheitsgedanke mitschwingt in seiner Musik und in seinem ganzen Tun, ist es bei Liszt schon auch ein Faible für die ungarische Nationalbewegung gewesen, die da war und hat die auch unterstützt. Aber letztendlich, und da ist ja auch schon wieder der Kitsch-Vorwurf, er hat sein Ungartum durch Musik bestärkt und demonstriert, die man heute eigentlich gar nicht als ungarisch betrachtet, sondern das ist, wenn wir die ungarische Rhapsodie hören oder eine der ungarischen Rhapsodien, die berühmteste, die zweite, dann sagen wir, na klar, das ist magyarisch. Spätere Generationen, vor allem der musikalisch übrigens durchaus von Liszt beeinflusste Béla Bartók, haben nachgewiesen, dass diese Musik mit ungarischer, echter ungarischer Volksmusik relativ wenig zu tun hat, sondern das
Cultural
ist...
Cultural Appropriation.
Ja, genau, das ist die Musik, wo man heute nicht mehr sagen darf, aber damals hat man gesagt, also die Zigeunerkapellen, die fahrenden Musiker, die also durch ganz Europa gefahren sind und die diese Art von Musik als ihre ungarische Musik verkauft haben, sozusagen. Da ist auch Brahms drauf reingefallen, die sogenannten ungarischen Tänze, ist alles von dieser Musik dieser fahrenden Kapellen, die unglaublich populär war. Und Liszt hat das auf ein unglaubliches Niveau gehoben auch und hat 19 ungarische Rhapsodien komponiert für Klavier. Einige davon, wie wir gerade gehört haben, auch orchestriert. Und das sind effektvolle Orchesterstücke bis heute. Und das sorgt ja auch für den schlechten Ruf, in den Wunschkonzerten vertreten. Das gehört so wie die Morgenstimmung von Edvard Grieg oder die Carmen-Vorspiele von Bizet. Das gehört einfach zur Unterhaltungsmusik der Klassik und damit wird der Komponist schon ein bisschen scheel angeschaut. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass Liszt als Komponist einer der Vorreiter der musikalischen Moderne gewesen ist. Natürlich nicht mit Stücken wie der ungarischen Rhapsodie Nummer 2, aber mit anderen Werken, und er war ja in engen Kontakt mit Richard Wagner, dem Zukunftsmusiker schlechthin des 19. Jahrhunderts. Wagner hat dann seine Tochter Cosima geheiratet.
Womit Liszt ja gar nicht so happy war.
Ja, also er war ein sehr offener, weltoffener und freizügiger Mann und hat auch seine Tochter gewähren lassen. Er war eine Zeit lang in einer Lebenspartnerschaft mit der Fürstin Sam Wittgenstein, die eine erzkatholische Frau gewesen ist, die ein 24-bändiges Werk in französischer Sprache über die inneren Gründe der äußeren Schwierigkeiten der katholischen Kirche geschrieben hat, dass Papst Pius sofort auf den Index hat setzen lassen. Es war gleich verboten. Aber sie war tief katholisch und war zum Beispiel sehr dagegen, dass Liszt sich in seinen letzten Lebensjahren, er war immer auf Reisen, dauernd auf Reisen, aber wenn er sich gesettelt hat, dann hat er sich in Bayreuth gesettelt, also in der Nähe seiner Tochter und seines Schwiegersohns Wagner. Und das hat die Fürstin gar nicht gern gesehen, weil Bayreuth war für sie ein Atheistennest. Protestantisch von der markgräflichen Religion her gesehen, Bayreuth. Also das waren Verwerfungen, die man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Liszt war in Wirklichkeit tief katholisch, hat sogar die niederen Weihen empfangen, also er war AB. Das bedeutete, ganz wichtig für ihn, er musste kein Keuschheitsgelübde ablegen. Und wie gesagt, ein Womanizer war er von Anfang bis zum Schluss und es sind ihm die Damen auch im Alter noch zu Füßen gelegen. Also er hat in jeder größeren Stadt eine junge Dame gehabt, die sich um ihn gekümmert hat. Meistens Schülerinnen, Klavierschülerinnen. Und wir wissen nicht, wie weit das gegangen ist. Aber jedenfalls, er war aber auf der anderen Seite, wie gesagt, tief katholisch, hat auch Kirchenmusik geschrieben und zwar durchaus im damaligen Stil, der vom Vatikan gefördert wurde, wo wir heute sagen würden, Urfahrt, also hat mit der himmelstürmenden klassischen Kirchenmusik, die wir kennen von Haydn, Mozart und Beethoven natürlich auch und Schubert vor allem, also gar nichts zu tun, das sind sehr karge Sachen. Hat er sich auch gefügt, hat er auch gemacht. Aber wichtig war er eben mit seinen Hauptwerken. Und das wird immer ein bisschen so unterspielt. Sagen wir mit der Faust-Symphonie, mit einigen von seinen symphonischen Dichtungen.
Was ist eine symphonische Dichtung?
Kommt gleich, vor allem mit der Klaviersonate, die auch eine symphonische Dichtung ist, aber nur für Klavier, hat er melodisch, harmonisch, im ganzen formalen Aufbau Revolutionäres geleistet, was für die Musikgeschichte in der Folge unglaublich wichtig geworden ist. Symphonische Dichtung, ganz wichtig, das war das, was Liszt eigentlich im Gefolge von Hector Berlioz, der mit diesem ganzen Wahnsinn der Programmmusik auf höchster Ebene eigentlich begonnen hat mit seiner Symphonie Fantastique. Er hat Tondichtungen geschrieben, keine Symphonien mehr. Wir finden von Liszt kaum ein Stück, das in einer klassischen Form gebaut ist.
Was ist mit den Klavierkonzerten, die du schon genannt hast?
Die Klavierkonzerte sind, das erste ist viersätzig, das zweite ist siebensätzig, alle zwei sind sie in einem großen Bogen gearbeitet. Wir haben schon erwähnt, die Wandererfantasie von Franz Schubert, die Liszt bearbeitet hat. Das ist ein unglaubliches Vorbildwerk. Das ist eigentlich eine viersätzige Sonate, die aber in einem großen Bogen gearbeitet ist, wo es keine Pausen gibt und wo die Formgebung, die normalerweise ein erster Satz einer Sonate oder einer Symphonie hat, sogenannte Sonatenhauptsatz, über die ganzen vier Sätze sich erstreckt. Das heißt, es wird mit ganz wenigen Themen gearbeitet. Liszt kommt überhaupt mit einem Thema aus dem er alles herausentwickelt. Und jetzt kommt die symphonische Dichtung oder die Tondichtung zum Tragen. Aus diesem Thema macht er unter Umständen auch das Gegenteil und erzählt auf diese Weise Geschichten. Das gibt's schon bei Joseph Haydn, aber noch im formalen Korsett der Klassik, sagen wir so. Und jetzt sind wir mitten in der Romantik und Liszt erzählt seine Märchen und Balladen und was es da alles gibt. Oft stellt er den Stücken Gedichte voraus von großen Poeten, denen diese Musik nachgebildet ist. Er erzählt sogar Bilder nach. Er macht musikalische Bildbeschreibungen. Da gibt es von Kaulbach ein großes Gemälde, Hunnenschlacht. Das hängt, glaube ich, in München. das wird mit musikalischen Mitteln nacherzählt und hat auch ein katholisches Thema, lustigerweise. Am Schluss siegt das Kreuz sozusagen. Ja? Und das ist ganz wilde Musik, die also ganz eindeutig nicht mehr jetzt sagt, ich bin ein erstes Thema, ich bin ein zweites Thema und irgendeiner setzt sich durch, sondern das sind die wild heranreitenden Hunnen.
Das klingt jetzt schon ganz anders als die lieblichen, auch dramatischen Klavierstücke, die wir am Anfang gehört haben. Kann man sein Schaffen in so schöpferische Phasen einteilen? Gibt es sowas wie die blaue Phase oder die Phase der symphonischen Dichtung und die Kirchenmusikperiode?
Beinahe, man kann eigentlich sagen, Liszt hat als junger Virtuose, er hat ja mit dem Klaviervirtuosentum dann relativ bald aufgehört. Ja.
Er hat angeblich sich mit 7 das Notenschreiben selbst beigebracht.
Mit 13 hat er eine Oper komponiert. Okay. D'Ensange ou le Château d'Amour. Und das Liebesschloss. Das gibt es, das Stück, das ist sogar aufgeführt worden. Ich meine, das ist das Werk eines Kindes in Wirklichkeit. Ja. Aber interessant, dass er sich schon mit einem Château d'Amour beschäftigt hat, 13-Jähriger. Aber
musste schon. Man muss hat sagen, schon sehr viel Herzschmerz erlebt.
Das zweifellos wahrscheinlich schon in den jüngsten Jahren. Ja. Aber abgesehen davon, also er hat diese Klavierwanderphase gehabt, wo er sich seine virtuosen Stücke zurechtgelegt hat, die er dann Land auf Land abgespielt hat. Aber er hat in der Zeit begonnen, Ideen zu sammeln für große Projekte wie diese Tondichtung, von der wir gerade den Anfang gehört haben, die er dann in den ruhigeren Jahren nach dem virtuosen Reisen ausgearbeitet hat. Manche Sachen sind grundgelegt in den 30er Jahren. Alle sind im Wesentlichen in seiner Zeit als Kapellmeister in Weimar, wo er fast ein Jahrzehnt lang Hofkapellmeister gewesen ist und dort ganz wichtige Aufführungen geleitet hat. Ein Repertoire-Theater, wo er Opern dirigiert hat von Mozart und Beethovens Fidelio, Wagner-Uraufführungen gemacht hat. Er war zum Beispiel der Uraufführungsdirigent des Lohengrin im Jahr 1850. Und in dieser Zeit, kurz nach der Lohengrin-Uraufführung, sind die meisten seiner bedeutenden Stücke fertig ausgearbeitet worden. Teilweise schon vor 15 Jahren notiert und immer wieder umgearbeitet und am Ende des Tages eine Sammlung von einem Dutzend symphonischer Dichtungen. Da ist eben die Hundenschlacht, die gerade gehört haben, eine davon. Das sind pittoreske Erzählungen, Gedichte, Ideen, Bilder und so weiter. Und dann zum Beispiel die Faust-Symphonie, das sind 3 symphonische Dichtungen in 3 großen Sätzen. Ein Porträt des Faust, die zerrissene Seele mit verschiedenen Themen, ein Porträt der Margarete und natürlich ein Porträt des Mephisto, bezeichneterweise steht das am Schluss. Und viel später hat er dann einen Schlusschor, alles vergänglich ist nur ein Gleichnis, also den Schluss aus dem Faust 2, dann noch als Chor dazu komponiert. Aber ursprünglich sollte es mit dem Mephisto-Porträt aufhören. Und jetzt kommt das, die Nutzanwendung, was ist eine symphonische Dichtung? Das ist schon eine große Symphonie in drei Sätzen. Aber der dritte Satz ist ein Satyrspiel auf den ersten. Der Mephisto arbeitet mit denselben Themen, mit denen der Faustsatz arbeitet. Mhm. Das heißt, er ist die Negation. Aber alles ist ins Karikaturhafte
verkehrt. Der Geist, der stets verneint.
Genau. Ja, er sagt, der Erste sagt ja, der Zweite sagt, oder vielleicht, der Faust sagt ja vielleicht, und der Mephisto sagt nein, so machen wir es nicht. Und es ist ganz interessant, der erste Takt oder die ersten Takte dieser Symphonie, das erste Faustthema ist das Grüblerische, habe nun ach und so weiter, ist das erste Zwölftonthema der Musikgeschichte. Es kann sich so nicht entscheiden, wo es hingehört, dass alle 12 Töne vorkommen. Also sind alle 12 Töne der Skala.
Aha, das passt ja auch zur Geschichte. Also wenn sich die Musik nicht entscheiden kann, welchen Ton sie spielen soll, dann ist das so wie der Faust, der alles schon studiert hat und dann draufkommt, ich bin so klug als wie zuvor.
Und das ist das Wesen der Programmmusik. Ja. Dass man etwas hört, wo man versteht, was das bedeuten könnte. Und das Lustige ist, dass der Mephisto dasselbe jetzt sagt, aber verzerrt ins Groteske. Also das ist noch sozusagen überlagert durch das Höllengelächter der Holzbläser, nicht was da kommt. Aber es ist verzerrt dasselbe Thema. Wir hören aber natürlich, das ist ein ganz anderer Charakter. Der Charakter, ja, der steht's verneint.
Okay, also ich habe das Gefühl, Liszt hat viele Gesichter.
Absolut, ja. Es ist Faust und Mephisto in einer Person.
Ja, und es ist dann wahrscheinlich auch gar nicht so leicht zu erkennen, was es typisch Liszt. Oder könntest du da ein paar musikalische Stilmittel nennen, wo man sagt, ja, das könnte der Liszt geschrieben haben.
Ja, wir haben einige ganz typische Sachen gehört. Vor allem am Anfang, also die virtuosen Sachen mit den Oktavgedonner und so weiter, was ja da auch in den Orchesterstücken herauskommt, also das ist schon typisch. Aber noch viel typischer ist dieses Vermögen, eine Melodie weit auszuspannen. Das können nur die allergrößten Komponisten. Und dann noch zu steigern. Also, dass man sagt, es ist eh schon so wunderschön und dann passiert noch etwas, wo du sagst, Wahnsinn, also das ist jetzt der Traum schlechthin. Nicht? Also es gibt Stücke von ihm, zum Beispiel in den transzendenten Etüden, die also transzendent schwer sind. Wirklich, es sind die Klavieretüden, die er geschrieben hat, alles Programmmusik. Eine programmatisch, eine ist ein Schneesturm, das andere ist Mazeppa, da hört man diesen Kosaken-Hauptmann aufs Pferd geschmiedet, durch die Steppe reiten, bis das Pferd erschöpft zusammenbricht. Also sind alles solche Klanggemälde. Und da ist ein Stück drinnen, das heißt Harmonie du Soir, also die Harmonie in der Nacht. Das ist eine groß gesteigerte Liebesszene, da kann es eigentlich gar keinen Zweifel geben. Und wie gesagt, da ist es wirklich so, wir können jetzt nur, weil es wäre zu lang, aber wir spielen vielleicht die Passage, wo man das Gefühl hat, also jetzt kommt das wirklich an ein wunderbares Ende und wo er das dann noch nimmt und noch einmal weiter steigert.
Thank you.
Das nimmt kein Ende. Also man kann sagen, es gibt da multiple Höhepunkte in den klanglichen Liebesszenen des Franz Liszt.
Ja, genau. Also das ist ganz sicher so und ist auch von den Hörern mit Sicherheit genauso dechiffriert worden. Das hat man schon verstanden. Ammonie de Soie, was das heißt.
Und die hat er nicht mit 13 geschrieben, nehme ich an.
Nein. Also da war er schon ein reifer Mann, gar keine Frage. Auch davon gibt es mehrere Fassungen von diesen transzendenten Etüden. Und die gehören zum Anspruchsvollsten, was ein Pianist bewältigen kann. Also heutige Pianisten spielen das an einem Abend und damit ist es gut. Frühere Pianisten haben das als zweite Hälfte eines virtuosen Klavierabends absolviert. Da hat sich auch viel geändert in den Kräfteverhältnissen, muss man sagen. Aber gut, also das ist, und das war jetzt ganz typisch Liszt, also dass eine Melodie gesungen wird in der rechten Hand und unten in der linken Hand gibt es noch den Bass und eine Mittelstimme und das ist das Ausreizen, das klangliche Ausreizen der Möglichkeiten des eben vom Bösendorfer verstärkten Klaviers, sagen wir mal so. Ja.
Du hast es schon erzählt, dass er Stücke von Schubert neu rausgebracht hat, dass er Beethoven populär gemacht hat, dass er befreundet und auch verschwägert letztlich war mit Richard Wagner. Gibt es da noch weitere Verbindungen in den Komponistenkreisen hier? Ich finde das immer sehr spannend, wie so die berühmten Namen auch verbandelt sind. Wer hat sich gekannt? Wer hatte miteinander zu tun?
Nein, die haben, Liszt war ja ein wirklich, ich glaube auch im tiefsten Sinn ein guter Mensch. Sie im Übrigen auch, apropos erzkatholisch, ja, aber einer der ganz wenigen großen Komponisten, von dem keine einzige antisemitische Äußerung überliefert ist. Das ist wirklich eigentlich ein kleines Wunder. Ja? Also auch da ist er absolut eine integre Person gewesen und er war wirklich großzügig zu Schülern und zu Kollegen. Er war gut im guten Kontakt mit Robert Schumann. Er war im guten Kontakt zum Beispiel auch mit dem französischen, damals sehr jungen, aufstrebenden Komponisten Camille Saint-Saëns, der ihm anvertraut hat, seine Oper, sehr ehrgeizige Oper, Samson und Dalila, nach dem biblischen Stoff, wo Liszt sogar, ich glaube, den Mittelakt, also den Akt, wo die große Liebesszene drinnen ist, in Weimar aufgeführt hat, zumindest konzertant. Er hat sich jedenfalls bemüht um alles das. Und er hat natürlich Hector Berlioz, den er sehr verehrt hat, gefördert und aufgeführt immer wieder. Er hat alles getan, um die Musik seiner Zeit und der etwas älteren Generation, von der er der Meinung war, das sind die Größten, wirklich populär zu machen.
Hat er Saint-Saëns vielleicht auch dazu inspiriert, in die programmatische Richtung zu gehen? Weil man kennt den Karneval der Tiere, der sehr klar einzelne Tiere vertont.
Absolut, nein. Und das basiert alles auf Liszt. Ja. Das ist gar keine Frage. Also Liszt war das große Vorbild. Richard Strauss, große erste Phase seines Schaffens, die Liedkompositionen auf der einen Seite und die symphonischen Dichtungen auf der anderen Seite. Damit hat er sich für die Oper gestärkt. Nicht? Okay. Und also das basiert alles auf Liszt. Und auch weil wir den Anfang der Faust-Symphonie gehört haben zum Beispiel. Wagner hat sehr gut zugehört. Und dieses Motiv, dieses Zwölftonmotiv, verwendet er als Sorgemotiv in der Walküre. Fast gleichzeitig entstanden, aber mit ziemlicher Sicherheit hat Liszt ihm das schon vorgespielt, seine Faust-Symphonie, die auch vor der Walküre aufgeführt worden ist. Also da gibt's enorme Querverbindungen zwischen den Komponisten. Und da muss man jetzt noch was sagen. Wir haben jetzt viel romantische, aufwallende Musik von Liszt gehört. Die Spätphase von Liszt ist unglaublich karg, fast holzschnittartig, sprengt auch bereits die Tonalität.
Das heißt,
man fühlt, wie am Anfang der Faust-Symphonie, keinen Grundton mehr. Mhm. Man kann nicht sagen, wo das hingehört. Also er zieht uns langsam den Boden unter den Füßen weg und bereitet, wie übrigens sein Schwiegersohn Wagner mit dem Tristan, schon die harmonischen Abenteuer der musikalischen Moderne vor, also der Musik um 1900.
Okay.
Und da ist er ganz, ganz wichtig und wir haben Bartok erwähnt, der von Liszt natürlich ausgeht, aber auch viele Dinge, die dann in der Wiener Schule um Arnold Schönberg gemacht werden, hat Liszt eigentlich vorweggenommen. Nur wissen wir es nicht, weil diese Stücke eigentlich nie gespielt werden. Er ist ja beinahe aus den Konzertsälen verschwunden, mit einigen kleinen Ausnahmen.
Wir haben ja mal über Papa Haydn geredet für die Klassik. Müsste man dann eigentlich sagen, der Herr Liszt ist der Papa für die Romantik und alles, was danach kam?
Absolut.
Wirklich?
Das kann man wirklich sagen.
Der eigentliche Papa.
Unglaublich wichtig, geschätzt eigentlich auch von allen. Und eigentlich erst zwei Generationen später begann dann dieses List-Bashing, wie man das neudeutsch nennen würde, wo man gesagt hat, naja, das ist der mit den ungarischen Rhapsodien, die kann man nicht ganz ernst nehmen. Mhm. Und dann spielt noch etwas mit, leider Gottes muss man das sagen. Eine der symphonischen Dichtungen, ein Werk, das auf einer Dichtung von Lamartine basiert, die sagt, unser Leben ist ein Vorspiel, alles, was wir auf Erden erleben, ist ein Präludium zu dem ernsten und feierlichen Gesang, dessen erste Note der Tod anstimmt. Das hat Liszt inspiriert zu einer Tondichtung namens Les Préludes, die formal gesehen eine der tollsten Leistungen der Symphonik ist, in der Zeit, als die klassische Form schon quasi am Zerbrechen war, die aber leider missbraucht worden ist, weil eines dieser hymnischen Themen, die davor kommen, auch hier übrigens wahnsinnig gearbeitet ist, am Anfang wird ein knappes Motiv zitiert in den Bässen, aus dem entwickeln sich alle Themen, die unterschiedlichsten Charaktere. Also das ist einmal lyrisch, einmal dramatisch, einmal traurig, einmal lustig. Also das ganze Leben, diese Präludien zum nächsten Leben. Und eines dieser Themen haben die Nationalsozialisten missbraucht als Siegesfanfare im Zweiten Weltkrieg. Und damit ist dieses Stück fast unmöglich geworden, obwohl eigentlich gerade diese Verwendung wirklich alles konterkariert, wofür Liszt gestanden ist. Aber man kann es nicht ändern. Das war die Siegesfanfare, die vor den Meldungen von der Front gespielt worden ist, zumindest am Anfang des Kriegs.
Also Siegesmeldungen gab.
Ja. Also es noch Siegesmeldungen gab, ganz genau. Und ich meine, heute, wenn das in Deutschland gespielt wird, kommt es manchmal vor, dass Buhrufe kommen. Ja. Weil das immer noch konnotiert ist. Und Gott sei Dank ist jetzt eine Generation da, die diese Musik schon wieder unbeschwert genießen kann, weil das ist einfach große Musik und das ist eines der tollsten symphonischen Werke der Romantik. Und der Liszt kann ja also für Hitler wirklich gar nichts.
Ja. 1886 ist Liszt gestorben an den Folgen einer Lungenentzündung, und zwar in Bayreuth, wo er die Festspiele besuchen wollte, die seine Tochter Cosima damals auch geleitet hat.
Ja, Wagner war ja schon 3 Jahre tot, ja.
Mhm. Genau. Und weil du vorher gemeint hast, dass manche Liszt nicht mehr ernst genommen haben, da wollte ich noch dazu kurz wieder rüberschwenken zur Listomanie. Denn apropos nicht ernst nehmen, das Wort Manie ist ja auch verknüpft mit Wahn, mit Hysterie und wurde tatsächlich auch als krankhaft erklärt. Also Heine, der eben diesen Begriff geprägt hat, hat auch geschrieben, was ist der Grund dieser Erscheinung? Die Lösung der Frage gehört vielleicht eher in die Pathologie als in die Ästhetik. Also da hört man raus, dass er an der Gesundheit der Fans eher zweifelt, als dass er das nachvollziehen kann, welche Begeisterung da hervorgerufen wird durch die Listomanie.
Ja, da müssen wir aber dazu sagen, dass Heine natürlich einer der brillantesten Spötter der Literaturgeschichte gewesen ist.
Aber ich finde es trotzdem ganz lustig, dass man das damals so erklärt hat. Über die Beatlemania wurde auch noch der Kopf geschüttelt. Und heute ist eigentlich Fantum etwas, was sogar mit einiger Sympathie betrachtet wird. Mhm. Auch wenn es sogar schon ein bisschen obsessiv sein kann, wird das irgendwie ganz nett wahrgenommen.
Nein, ich meine, man muss ja sagen, also gegen Liszt ist ja von allen Seiten Sturm gelaufen worden. Also auf der einen Seite waren die Fans, die ihn Klavierspielen hören wollten, auf der anderen Seite waren die Parteigänger dieser Art von moderner Musik, wie sie Wagner und Liszt verkörpert haben und auch Berlioz, das nannte man dann die Neudeutsche Schule. Und gegen das ist zum Beispiel der Musikkritiker der Neuen Freien Presse, also unser Vorgänger als Feuilletonist dieser Zeitung, Eduard Hanslick, Sturm gelaufen. Und er hat Brahms auf den Schild gehoben, sozusagen als Antipoden, der die klassischen Formen noch beherrscht. Brahms fand das, glaube ich, gar nicht so gut und hat natürlich sehr gut gewusst, wie gut Wagner und Liszt gewesen sind, obwohl er das auch nicht mochte, was die gemacht haben, teilweise, vor allem das von Liszt nicht, das war ihm zu laut und zu effektvoll. Aber wie auch immer, dieses Antipodentum von Brahms und Liszt ist natürlich absurd. Beide waren große Komponisten und wir können sie heute auch so an.
Ein rein medialer Culture War.
Ja, absolut, ja.
Okay.
Aber ich meine, es gab immer Gegenbewegungen. Also Liszt war stark angefeindet von den konservativen Musikfreunden und Kulturästhetikern.
Die wollten lieber Brahms hören.
Die, wenn überhaupt, dann Brahms. Haben aber dann hinter vorgehaltener Hand zugegeben, dass sie sich bei Brahms auch langweilen.
Ach so. Und Liszt war vielleicht die Guilty Pleasure.
Ja, kann schon sein.
Ja. Ich wollte noch erzählen, die, sagen wir mal, Tentakel dieser Fankultur, die erstrecken sich tatsächlich bis in unsere Zeit. Es gibt nämlich einen Song der französischen Indie-Pop-Band Phoenix von 2009, der heißt Listomania.
Oh. A listomania, think less but see it grow, like a ride, oh, not easily offended, not hard to let it go, from a mess to the masses.
Ich kann dir nicht genau sagen, worum es in diesem Text geht. Der ist einigermaßen kryptisch. Es gibt Textzeilen wie Like a Riot oder From a Mess to the Masses, was vielleicht auf diese Euphorie hinweisen kann. Es gibt auch nicht allzu überzeugende Analysen, die den Text auf die unerfüllte Liebe von Liszt zu einer Frau hinbeziehen.
Alles möglich.
Alles möglich. Ja. Das Lied ist auf jeden Fall auf einem Album von dieser Band Phoenix namens Wolfgang Amadeus Phoenix. Ich bin mir nicht sicher, wie viel es da zu interpretieren gibt. Und im Musikvideo spaziert die Band in Bayreuth herum.
Na gut, das wäre logisch, weil dort ist er immerhin gestorben, also, und dort hat er eine Zeit lang auch gelebt. Es gibt auch ein Listhaus dort im Übrigen, besuchenswert.
Ja, wirklich?
Hübsches kleines Museum.
Okay.
Ja. Ganz in der Nähe der Villa Wanfried, eigentlich daneben. Und auch in der Nähe des Jean-Paul-Hauses, also wenn wir schon Heinrich Heine erwähnt haben, also ein anderer großer deutscher Dichter, ist auch ein Bayreuther gewesen. Ja.
Aha. Ja, und diese Melodie von Listomania wurde dann übrigens auch aufgegriffen für die Anfangsmelodie der Serie Mozart in the Jungle. Eine gar nicht schlechte Serie, so eine Mischung aus Comedy und Drama über ein New Yorker Orchester und seinen neuen exzentrischen Dirigenten, der Gustavo Dudamel nachempfunden sein dürfte.
Mhm.
Und da klingt es dann so. Auch das, Listomania, das war's mit meinem kurzen popkulturellen Klassik-Exkurs.
Leider kann man da nicht ein Liszt-Zitat heraushören. Das wäre ja eigentlich sehr charmant, wenn die ein erkennbares Liszt-Zitat verwendet hätten. Haben sie aber offenbar nicht, aber immerhin der Name kommt vor.
Ja, ich schicke dir nachher den Songtext, vielleicht findest du ja was. Mhm. Und falls dem so ist, dann werden wir einfach in einer der nächsten Folgen diese Information noch nachreichen. Ansonsten gehen wir einfach davon aus, dass das nicht allzu viel über Liszt erzählt und mehr über die Band Phoenix. Damit sind wir auch schon am Ende dieser heutigen Listomania.
Ja.
Wenn jetzt bei Ihnen die Klassik für taktlose Mania ausgebrochen ist, dann geben Sie uns doch bitte 5 Sterne in der App, in der Sie uns gerade hören. Darüber freuen wir uns immer wahnsinnig.
Ja, das hilft uns auch, noch mehr gehört zu werden, als wir eh schon gehört werden, und freut uns dann noch mehr. Und ja, wenn Sie Anregungen haben, dann bitte ein Mail an podcast@diepresse.com.
Danke und ciao.
Wiederhören.
Klassik für Taktlose. Mit Katrin Nussmeier und Wilhelm Senkowitsch.